Nachtwache. Nachtwache Podcast. Von DRS3 und SF1.
2 Minuten ab Mitternacht ist es. Das ist der Telefontalk Nachtwache auf SF1 und DRS3. Ganz herzlich willkommen. Manchmal könnte man sich doch die Zunge abbeissen, wenn man etwas gesagt hat, was man gar nicht hätte wollen sagen. Ich hätte doch lieber oder besser geschwiegen. Das ist unser Thema heute. Und das ist unsere Nummer, die ihr jetzt anrufen könnt. Gratis 0800 00 22 20. Also nicht schweigen, sondern telefonieren. 0800 00 22 20. Erzählt von diesen Situationen und was dann passiert ist, wo ihr etwas weiterverzählt habt, was ihr nicht hätten sollen. Oder wo ihr jemanden verdächtigt habt. Und der Verdacht, der hat sich dann einfach in Luft aufgelöst. Oder wo ihr euch etwas eingemischt habt, wo euch eigentlich gar nicht angegangen wäre. Und damit habt ihr vielleicht eine Freundschaft kaputt gemacht. Oder dann vielleicht auch die Situation, die Ehe, die ist intakt, es ist eigentlich alles gut. Und plötzlich hat man das Bedürfnis oder den Drang, etwas zu erzählen, was früher passiert ist, also innerhalb vielleicht von dieser Ehe. Und zwar zeigt man oder sagt man, was man für eine dunkle Seite hat. Oder dass man irgendwie vor Jahren ein Abenteuer, eine Affäre gehabt und die andere Person, die findet das dann überhaupt nicht lustig. Und es wird ganz, ganz schwierig in dieser Ehe. Also, hätte ich doch lieber geschwiegen. Und da ist nochmal die Nummer 0800 00 22 20. 0800 00 22 20. Albert, ich begrüße dich herzlich.
Ja, guten Abend.
Albert, kannst du mal ganz vielleicht am Anfang skizzieren, bei was dass es bei dir geht, wo du eben sagst, da hätte ich lieber geschwiegen?
Ja, ich bin in den 60er Jahren nach der Lehre mit einem technischen Beruf mit einem Zufallsbekannten auf eine Asienreise gegangen. Ich habe dann damals noch in einem friedlichen Afghanistan das Haschisch können lernen. Ich habe das gleich schätzen gewusst gegenüber dem Alkohol, wo ich während der Stiftung also unter dem Gruppendruck meine Räusche eingestemmt habe und mir nachher ein paar Tage schlecht war. Mhm. Ich bin dann 69 zurückgekommen von Asien und habe eigentlich selten einmal ein bisschen eins geraucht, etwa am Wochenende mit Bekannten zusammen, mit Kollegen zusammen. Mhm. Dann im 1970 ich habe auf meinem Beruf als Werkzeugmacher gearbeitet, bin ich in Basel in ein einschlägiges Lokal gegangen am Abend. Ich bin dort ab und zu rein, man hat dort Leute getroffen, die auf der ganzen Welt rumgereist sind, mit interessanten Gesprächen gehabt. Aber es war ein Trögler-Lokal und es hat einen grossen Razziak gegeben. Ich musste im Lohnhof übernachten und bin am anderen Morgen...
Den Lohnhof musst du noch erklären, das ist euer Amtsgefängnis.
Das war in Basel damals. Ja. Und dann am anderen Morgen bin ich einvernommen worden. Mir kommt auch, dass ich mit dem Konsum damals nach dem damaligen Gesetz nichts Strafbares gemacht habe, aber dass man mir doch empfiehlt, das bleiben zu lassen, lieber ein Bier zu trinken. Und man hat mich mit einer gewissen Verwarnung ich bin auf die Arbeit zurückgegangen, bin gerade zum Chef aufs Büro gegangen, habe mich entschuldigt fürs Fehlen am Morgen und ihm erklärt, warum ich fehlt habe. Mhm. Worauf er gesagt hat, das sei schön, dass ich ehrlich sei. Die Polizei hat ihm schon aufgerufen, er hat mir dann ein Whisky angeboten, ich habe dann den mit den Gründen, oder?
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und er hat dann gefunden, ja, jetzt, wo er wusste, dass ich Drogen nehme, weil er mich nicht mehr weiter an der Maschine arbeiten lassen. Er sei froh, dass nie etwas passiert. Mm-hmm. Ich komme noch in einer Abteilung, wo eigentlich keinen Schaden können anrichten konnte, 3 Wochen weiterarbeiten und mir eine Arbeitsstelle suchen.
Das war quasi die Konsequenz von der Ehrlichkeit von dir, oder? Also das
war der erste Moment.
Ja.
Ich hatte das noch nicht so ernst genommen. Ich dachte, ja, das ist jetzt halt vielleicht ein bisschen einer, der Vorurteile hat und das wird auch nicht so schlimm sein. Ich finde, es ist ein kleiner Job. Aber es ist nach 3 Monaten immer noch keine Stelle auf dem Beruf oder berufsverwandt. Mhm. Ich habe dann angefangen, Hilfsarbeiterjobs zu akzeptieren. Ich bin dann da auch mit verschiedensten Giftstoffen in Berührung gekommen, die ich heute noch muss zahlen dafür. Ich habe Asbest auf den Lungen unter anderem. Ja, es war dann so, dass ich dann noch ein bisschen zurückhaltend geworden bin, aber eigentlich die ganze Situation immer noch nicht so richtig ernst genommen habe. Also ich habe weiterhin jemanden eins geraucht, auch jemanden darüber geredet ein bisschen. Ich hatte mit der ersten Frau im 71 das erste Kind gehabt, im 73 das zweite und im 72 haben wir eine Aussuchung gehabt, die dann dazu geführt hat, dass ich eine Gerichtsverhandlung hatte, das erste Mal im 73.
Und wieso ist das gewesen? Also wieso ist da plötzlich die Polizei aufgetaucht bei dir?
Aussuchung, wir sind von Nachbarn verklagt worden, es sei bei uns laut und lärmig, und die sind dann geschaut, haben gesehen, dass wir ein bisschen hippies sind und so, und haben dann Haschisch gefunden, und dann habe ich gesagt, ja, ich lasse andere mitrauchen, ich mache das schliesslich selber aus, ich würde ja Leute auch zum Trinken einladen. Und weil das Weitergabe von Betäubungsmitteln war, ist das schon unter Strafgesetz gefallen, ja. Und ich hatte eine Gerichtsverhandlung wegen. Ich hatte in dieser Gerichtsverhandlung eigentlich 1973 gefordert, dass man Hanf aus dem Betäubungsmittelgesetz nimmt und die gleiche Gesetzart stellt wie der Alkohol oder der Tabak und dass man Hanf auch als Rohstoff könnte nutzen. Ich hatte jetzt schon gewusst, dass man Papier und Textilien und sonst Verschiedenes daraus machen Ich habe dann dort die Forderung gestellt. Man hat dann meine Frau noch gefragt, wie sie das sieht. Und sie war lange in Afrika und hat gesagt, ja, sie sieht das gleich, oder? Mhm. Und wir haben dann gedacht, das ist jetzt noch gut gelaufen. Sie sind freundlich gewesen und alles. Ein paar Wochen später ist die Vormundschaft vor der Tür gestanden. Hat Einlass begehrt, hat einen Augenschein genommen, hat uns wieder zwei Wochen später aufgeboten aufs Büro. Und einfach klar gesagt, entweder ihr geht Kinder weg oder wir nehmen euch Kinder weg.
Also aufgrund von dem, dass du...
Dass ich Hanf konsumiert habe und dass ich gefordert habe, man sollte Hanf freigeben. Man hat mir vorgeworfen, dass ich vom Konsum schon so weit von der Realität weg...
Entfernt bist, dass du gar nicht mehr zu deinen Kindern schauen kannst. Und wie war denn das bei deiner Frau gewesen? Also hat sie denn auch konsumiert? Oder
ja,
hat sie
dann gesagt, ja, aber wieso bei mir? Und dann hat sie gesagt, ja... Die hat die Meinung von ihrem Mann vor Gericht vertreten.
Ah, wie sie die gleiche Meinung hatte wie du. Ja, ja. Das war ja 1973 und das war ja wahrscheinlich dort noch relativ restriktiv, oder?
Es war sehr restriktiv. Ich war mir ja nicht bewusst zuerst. Wir haben natürlich, ich bin dann eigentlich ziemlich schnell auf die Barrikade. Ich konnte das nicht akzeptieren von einem freien Land wie die Schweiz und so. Und habe mich dann in der Szene eben auch natürlich interessiert und das erzählt. Ich bin dann eigentlich regelmässig auf einem Barfüßenplatz und so. Hatte verschiedene Leute kennenlernen, die ein ähnliches Schicksal hatten.
Also hat man dann in der Konsequenz... Warte, ich möchte etwas fragen. In dieser Konsequenz hat man euch dann die Kinder wirklich weggenommen oder hast du die können behalten?
Wir haben uns beugt. Ich habe noch überlegt, ob wir auf Holland flüchten sollen. Aber ich gefunden, ja, ich habe zu wenig Durchsetzungsvermögen, um mich auf einem fremden Markt in den Arbeitsmarkt hineinzubringen. Und ich würde überhaupt auch etwas dafür tun in der Schweiz. Ich würde nicht einfach davonlaufen, oder? Und wir haben uns dann gebeugt und die Kinder tatsächlich fremd platziert.
Was heisst fremd platziert? Also sind die in eine Pflegefamilie gekommen oder sind die in ein Heim gekommen?
Ja, es war so eine Mischung zwischen einer Familie und einer christlichen Kommune gewesen.
Und was hat das für dich denn geheissen in dem Moment, wo du gesehen hast, dass die Kinder weggenommen worden sind? Ja, eben aus den Dings raus, dass du Cannabis geraucht hast?
Ja, es war eben dann schon ziemlich schwierig gewesen. Und meine Frau und ich, wir haben uns dann einfach dazu entschieden, dass wir freiwillig nachgehen und dann quasi den Tatbeweis erbringen, dass das eigentlich kein Problem muss sein, oder?
Darf ich dich mal fragen, wie viel hast du denn dort geraucht? Also, weil man hat dir ja gesagt, du seist schon so von der Realität entfernt, dass du das gar nicht mehr...
Am Anfang, wo die erste Verhaftung war, habe ich alle zwei Monate ein bisschen geraucht. Mhm. Also es war noch sehr selten, 69, 70.
Ja. Und 73
war es auch noch selten gewesen. 72 ist dann ein bisschen mehr geworden. Wir haben dann einfach am Wochenende haben geraucht. Und 73 war es immer noch so gewesen. Nachdem wir die Kinder weggegeben haben, bin ich ziemlich radikal geworden und habe eigentlich täglich geraucht. Oft auch auf der Arbeit, oder?
Aus welchem Grund? Aus Zorn, oder?
Ja, ich habe Beweise bringen, dass man kiffen kann und trotzdem zuverlässig am Morgen arbeiten kann.
Aber was hat es denn gemacht mit dir? Also ich meine eben, der Tat erbringen, dass du irgendwie gut zuverlässig kannst arbeiten. Aber ich meine, man hat Kind weggenommen. Das finde ich dann noch irgendwie etwas anderes, als
ja,
irgendwo arbeiten und gut arbeiten.
Ja, wir haben es war sehr belastend gewesen, oder? Aber wir sind davon ausgegangen, dass das vielleicht nach einem Jahr, zwei besser wird, oder? Mhm. Aber ich hatte natürlich mit einer relativ radikalen Haltungen viele Dings bekommen, Anhaltungen auf der Strasse und so. Und immer so kleinere Scharmützel mit der Behörde. Und die Pflegeleute haben dann eigentlich uns Konto, dass sie dafür würden sorgen, dass die Kinder gar nicht mehr zu uns einkommen. Mhm. Und dann bin ich im Moment abgestürzt, habe kurze Zeit, etwa ein Vierteljahr Heroin genommen, bin verhaftet worden, habe nachher den kalten Entzug gemacht, im Gefängnis, habe nachher ein Gefängnis abgesessen, weil ich auch von dem Zeugs verkauft habe. Und nachher ist von dort weg nachher nie mehr irgendetwas mit anderen Drogen zu tun gehabt. Aber weitere versucht für eine Legalisierung von Cannabis und Haschis zu kämpfen.
Ja. Der Absturz, lass mich mal schnell zu, der Absturz, der ist natürlich irgendwie, eben, der ist wie vorprogrammiert gewesen. Wieso ist es dir dann nicht vorher gelungen, auszusteigen? Man sagt ja immer irgendwie, ja gut, Cannabis, das kann man machen, das kann man nehmen, aber man sagt auch, oder es gibt Kritiker, die sagen, das ist die Einstiegsdroge nachher für Heroin, Kokain.
Ja, eben, das habe ich auch anders gesehen. Der Hintergrund war ja dann, dass wir erstens die Aussichtslosigkeit Kinder wieder zurückzubekommen. Dann ist im 75, das ist im 75.
Ich will schnell die Antwort haben, wieso ist dir dort nicht gelungen, auszusteigen? Also mit dem, dass du einfach sagst, die Kinder sind mir eigentlich so wichtig, die will ich wieder zurück.
Ja, eben, weil ich weiss, dafür, dass ich die Kinder gar nicht zurückbekomme. Dann habe ich die Arbeit verloren, und zwar nicht aus schlechten Gründen, sondern weil die Firma hat dicht gemacht, die ist von einer anderen Firma innerhalb von einem Jahr übernommen worden. Mhm. Wir haben in einem Abbruchhaus gewusst, wo man nie gewusst hat, wenn es abgebrochen wird. Mit meiner Geschichte damals noch nur mit Cannabis sind Chancen auf dem Wohnungsmarkt, auch ohne Stelle, sehr klein gewesen. Und es hat dann auch zwischen der Frau und mir angefangen, Spannungen gegeben. Ja. Und dann habe ich durch eine dumme Situation bin ich dann auf Morphin gekommen und dachte, ja, warum nicht auch mal, oder? Hast ja so nichts mehr zu verlieren und bin dann hängen geblieben. Es waren etwa 3,5 Monate gewesen. Man hat mich dann verhaftet. Ich war schon auf dem Türke gewesen, habe von mir aus schon angefangen abzubauen und habe dann nachher im Gefängnis alle Medikamente verweigert und habe den kalten Entzug durchgezogen.
Und du sagst, nachher ist eigentlich alles gut gewesen. Das ist dann also quasi vom 75 Jahr, ist das besser? Also hast du einfach nichts mehr genommen?
Ich bin dann im 78 zum Gefängnis rausgekommen. Ich habe im Gefängnis nie Opiate oder etwas anderes genommen, aber immer etwa ein Kiff zwischendurch. Und habe dann auch noch eigentlich mehr oder weniger regelmässig gekifft.
Wie lange bist du denn im Gefängnis gewesen?
2 Jahre.
Wie viel? 3?
2 Jahre.
Ja. Und was ist denn das für eine Erfahrung gewesen, rückblickend jetzt für dich?
Es gibt Schlimmes.
Was heisst das? Es gibt Schlimmes?
Es gibt wirklich Schlimmes. Ich meine, ich habe auf der Asienreise Armut und Diskriminierung und alles Mögliche gesehen. Es war auszuhalten. Es war sicher nicht etwas Tolles gewesen, aber es war auszuhalten. Und das hat in mir den Willen, weiter für Hanf zu kämpfen, eigentlich nur gestärkt.
Jetzt ist ja die eine Seite, wo du immer wieder sagst, ich tue mich für den Hanf, für Cannabis gebraucht und ich mich einsetze. Und andererseits sind ja da die Kinder gewesen. Was mich jetzt noch wundern nimmt, wie hat es geändert, also das mit den Kindern?
Das war so, dass ich dann nach der Entlassung, wir haben den Kontakt zu den Kindern immer können behalten. Allerdings war dann da immer mehr eingeschränkt gewesen. Ich habe den Kindern geschrieben damals aus dem Gefängnis, ein paar Spielsachen gebastelt auch da oben und so. Und meine Frau hat mich besucht. Die Kinder waren auch einmal, glaub ich, bei mir gewesen. Und wo wir dann gesagt haben, wir möchten sie eigentlich gerne zurück. Und die Pflegeleute haben dann in der Zwischenzeit gesagt, ja, das geht nicht. Wir schauen, dass sie die Kinder gar nicht mehr bekommen. Die hat konsequent. Und dann ist es von der Vormundschaft in Basel gegangen. Mhm. Und die haben dann sich sehr quergestellt. Wir haben dann müssen alle möglichen Tests in den psychiatrischen Diensten in Basel über uns ergehen lassen. Wir haben in der Zwischenzeit im Mittelland gewohnt. Und wir haben dann irgendwann gefordert, dass die Gemeinde, wo wir wohnen, uns mal anschauen. Mhm. Und dann ist dann der Vormundschaftspräsident von der Gemeinde, wo wir da gewohnt haben, bei uns auftaucht, nebenbei ein Oberrichter. Und hat dann gemeint, ja, bei Hanf sehe ich eigentlich nicht so ein Problem. Er sei da aufgewachsen und das sei in den 50er Jahren normal gewesen. Er verstehe ich nicht so ganz, warum man den Hanf überhaupt mit Opiaten gleich würde setzen. Mhm. Wenn ich auf der Straße mit der Polizei zu tun hätte und vor Gericht käme, mhm, und zu ihm käme, dann müsste er mich nach dem Gesetz bestrafen. Aber als Vormundschaftspräsident sehe ich auch nicht das Problem. Er will zuerst wissen, wie wir mit den Kindern umgehen. hat einen Augenschein genommen bei uns, geschaut, wie wir leben, wie ich arbeite. Und hat eigentlich gefunden, es steht dem nichts entgegen, dass die Kinder einmal für die Ferien könnten hier hinkommen und sie hier von Fachleuten könnten beobachtet werden, eine kurze Zeit. Und wir sind einverstanden gewesen. Und es hat dann ungefähr etwa, nachdem es schon über ein Jahr gegangen ist, die ganzen Abklärungen, nochmal ein halbes Jahr gebraucht. Und dann haben wir unsere Kinder zurückgekämpft.
Nach?
Insgesamt etwa 6, 6,5 Jahre.
Und wie sind die Kinder, die gekommen sind?
Ja, es ist natürlich dann so im Nachhinein gesehen, sehr eine schwierige Situation.
Eben.
Es war schwierig.
Komm, ich mache den Schritt, einen ganz grossen Schritt nach vorne. Jetzt bist ja du, Lisi, 64,
richtig,
oder?
Ja.
Sind also ganz viele Jahre ins Land gezogen. Die Kinder sind in der Zwischenzeit auch erwachsen. Was haben die für eine Beziehung? Was finden die über den Vater, der mal ein Hippie war?
Ja, das ist eigentlich, wir haben eigentlich eine sehr gute Beziehung miteinander. Einer der Söhne ist in einer Grossstadt als Gärtner. Der andere schafft als Computersupport in einer anderen Grossstadt. Beide haben schwierige Zeiten gehabt. Der eine hat eine kurze Zeit mit Kokain gehabt, hat das aber wieder überwunden und ist heute sauber. Er raucht ab und zu eins. Und dieser hat einen schweren Stromschlagunfall gehabt, hat das auch überlebt und überwunden und schafft nach wie vor eben im Gartenbau.
Und wenn wir jetzt noch ganz kurz auf unser Thema kommen zu reden, hätte ich doch nur geschwiegen. Was ist denn deine Meinung? Also, es wäre gescheiter gewesen, du hättest damals nichts gesagt, dass
ja,
du konsumierst.
Ganz kurz vielleicht. Ich habe dann ein zweites Mal geraten. Nach 21 Jahren ist die erste Ehe auseinandergebrochen. Und habe dann, die zweite Frau hat schon eine Tochter gehabt. Wir haben zusammen noch eine Tochter. Die wird jetzt das Jahr 19. Und wird Pflegerinnenfachschule machen, also Pflegefachfrauenschule machen. Auch mit ihr habe ich sehr gut sie vernehmen. Jetzt wegen dem Schweigen.
Das ist ja das Thema.
Gesagt, ja, ich bin einfach dort drin, ich suche ab und zu ein Bier. Ich habe nichts mit Drogen zu tun, weil eben, ich habe ja dann gesagt, ich habe nichts mit Heroin zu tun, ich habe nichts mit anderen, aber ich rauche gerne ab und zu eins.
Aber eben, jetzt nochmal ganz konkret, hättest du es nicht müssen sagen?
Also hätte ich nicht müssen sagen, ich war sehr naiv, sehr arglos und ich hätte das gescheiter verschwiegen.
Also,
dann hätte ich wahrscheinlich meinen Job als...
Dann wäre vieles erspart geblieben.
Normale Lebensdings gehabt, oder?
Okay. Albert, Entschuldigung. Albert, danke vielmals, dass du angerufen hast und aus dieser Geschichte, die eine ganz lange ist und wo wir wahrscheinlich 3-4 Stunden miteinander reden könnten, einfach einen Ausschnitt uns erzählt hast.
Darf ich etwas ganz Kurzes noch sagen?
Wenn es kurz ist.
In den 90er Jahren konnte ich dann nach dem Verlust von meinem Arbeitsplatz eine Jungunternehmerschulung machen. Ich hatte dann verschiedene Projekte gehabt, die sind nicht richtig angelaufen. Und dann hat mir ein Unternehmensberater Typ gesagt, mach doch Hanfladen. In der ganzen Schweiz hat es überall Hanfladen.
Ja.
Ich habe einen Businessplan gemacht und dann tatsächlich eine Hanfladen aufmachen. 2,5 Jahre, ich bin nach 2 Jahren in die schwarzen Zahlen gekommen, das Pensionsgeld aufgebraucht und dann hat der Staat wieder mit massiver Repression zugeschlagen und ich habe von mir aus den Rückzug gemacht. Im gleichen Jahr hat sich dann, ist die zweite Scheidung gelaufen und ich bin dann eigentlich in ein ziemlich tiefes Loch runtergefallen.
Und die Geschichte erzählen wir dann ein anderes Mal, wenn du vielleicht
das
wieder anrufst.
Ist, okay.
Ist gut.
Danke,
also,
Barbara.
Danke vielmals und alles Gute.
Danke.
Ciao. Tschüss. Ciao, Albert. Ihr könnt uns auch ein Mail schicken, wenn ihr wollt. Und zwar an nachtwach@srf.ch. Ihr könnt uns auch ein SMS schicken. Dort braucht das Wort «wach». Und dann macht ihr einen Leerschlag. Und dort schreibt ihr vielleicht einfach so drei, bei was dass ihr besser geschwiegen hättet. Und dann schickt ihr das an Zielnummer 530. Und Nummer ist 0800 00 22 20. Christian, das ist Barbara.
Ciao, Barbara.
Sorry, Christian. Bei was hättest du besser geschwiegen?
Ich hätte besser geschwiegen bei meinem besten Freund. Oder ehemaligen besten Freund.
Was ist denn passiert?
Also es ist so, wir haben eine sehr gute Freundschaft gehabt, für fast 2,5 Jahre. Wir haben wirklich alles zusammen gemacht, immer alles zusammen unternommen. Wir haben, ja, was man halt so macht in der Freundschaft, wir haben zusammen gekocht, wir sind zusammen ausgegangen, wir sind zusammen irgendwie an Konzerten. Und wir sind eben auch zusammen in die Ferien einmal. Und er hat kurz vor der Ferien hat er eine neue Beziehung angefangen. und ist dann in den Ferien fremdgegangen. Und ich habe dann nachher nach der Ferie einmal im Ausgang betrunken mit ihm über das reden und sein Freund ist dann nebendran gestanden und hat das natürlich mitbekommen.
Also was genau hast du denn dort gesagt?
Ja, ich einfach mit ihm, das weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß einfach nur noch, dass ich mit ihm über das habe reden und dann hat scheinbar sein Freund nur noch eins und eins müssen zusammenzählen und hat mich dann mal zur Rede gestellt.
Und gerade wieder verloren?
Nein, sie sind noch zusammen.
Aber eure Freundschaft ist auseinander?
Dafür ist unsere Freundschaft auseinander, ja.
Wie ist denn das? Ist denn das so etwas wie unbedacht gewesen? Also, oder hast du den Freund nicht gekannt von ihm?
Mama, ich habe ihn gekannt. Also ich habe ihn lernen kennen. Aber ich bin nie ein wahnsinnig grosser Fan von ihm. Trotzdem ist mir auch die Freundschaft zu ihm, also zu meinem Kollegen, wichtig gewesen, dass ich gefunden habe, weißt, komm, versuch es einfach mal. Und ich habe ihm auch ganz klar gesagt, wir können nach wie vor auch zusammen abmachen. So. Aber so sieht es aus, ich bin eigentlich nicht wahnsinnig ein Fan von ihm. Und das hat sich dann nach wie vor so ein bisschen rauskristallisiert. Ja, das ist einfach überhaupt nichts mehr. Es gibt ja so Menschen, wo du einfach merkst, kannst eigentlich nichts damit anfangen.
Ja, genau.
Und ich habe dann einfach, ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht. Und ich habe sie immer wieder im Ausgang getroffen. Und wir sind dann zusammen in die Ferien. Mhm. Er hat mich betrogen. Mhm. Wir sind zurückgekommen. Ich habe es indirekt sozusagen verraten.
Und wieso hast du es dann nicht irgendwo dann gemacht, als ihr alleine seid, unter vier Augen?
Weil ich gar nicht realisiert habe, dass er nebendran steht. Mhm. Ich habe es wirklich nicht gepackt. Ich habe auch nicht gepackt, dass ich... Ich hatte es ja nicht einmal Böcke, dass sie es gesagt hat, erst 2 Wochen später, wo er mich darauf angesprochen hat.
Du weisst auch gar nicht, wie er dort im Moment reagiert hat?
Nein, weil an dem Abend, wo das passiert ist, ist noch etwas anderes passiert. Wobei, das war halb so schlimm gewesen, für mich in dem Moment wichtiger. Und irgendwie habe ich das gar nicht mehr realisiert. Mhm. Also, wir sind alle relativ, glaube ich, betrunken gewesen. Und ja.
Dann ist man am ehrlichsten, wenn man betrunken ist. Dann rutscht einem Sachen raus, die man eigentlich nachher bereut.
Ja, ich bin brutal ehrlich gewesen, ich glaube, an diesem Abend. Ja.
Und wie hat sich das nachher dann, also hat er sich nachher von dir zurückgezogen? Und dann gefunden, mit dir wollte ich nichts mehr zu tun haben? Oder was ist dann nachher passiert, dass eure Freundschaft kaputt gegangen ist?
Ja, es ist natürlich selbstverständlich, ist er auf Distanz und hat natürlich auch ganz klar, ist ihm das so vorgeworfen worden. Und also das Einzige, was ich seinem Freund wirklich hoch anrechnen kann, ist, dass er nicht einfach gesagt hat, weißt du, lass mir in die Schuhe. Die Beziehung, die wir zueinander haben, die ist ja so jung, da kann ich drauf pfeifen, wenn du von Anfang an schon fremd gehst.
Ja.
Das hat er nicht gemacht. Das habe ich seinem Freund wirklich hoch angerechnet, dass er wirklich ihm eine zweite Chance gegeben hat. Zwischen uns, ja, klar ist er auf Distanz und ist natürlich extrem verletzt gewesen, weil du ganz klar gesagt hast, hey, look, es liegt an mir, ihm das zu sagen. Mhm. Und er hat auch ein schlechtes Gewissen gehabt, das hat er mir auch eine Woche vorher gesagt. Mhm. Und irgendwie denke ich, ja. Und er ist dann auf Distanz, wie ich habe es gemerkt, und er habe ich gemerkt, ich will ihn nicht verlieren, habe auch zu kämpfen, habe das Gespräch gesucht, x-mal versucht, mit ihm zu reden. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich auch jetzt immer mehr abgekapselt werde, dass er Leute trifft und mit denen weggeht, wo ich auch sehr gut befreundet bin zu diesem Zeitpunkt. Und dass ich einfach mehr abgekapselt werde, immer mehr und mehr. Und ich das eigentlich nicht wollte. Mhm. Und das Gespräch gesucht habe.
Und das ist nicht gegangen. Also du hast das Gespräch zwar eben gesucht, aber er hat gar nicht mehr wollen darüber reden.
Er hat nicht können. Mhm. Also, er ist nicht... Vielleicht ist es nicht einmal so schlecht, dass das passiert ist, weil wir haben immer so eine gute Zeit gehabt zusammen. Mhm. Aber wir haben nie wirklich... Wir haben schon tiefsinnige Gespräche gehabt miteinander. Aber ich habe ihn dort noch einmal vor der Seite lernen können, die ich vorher noch nie lernen konnte. Und zwar, dass er sich einfach, dass er sehr geschlossen ist und sehr Mühe hatte, über das Ganze zu reden, was passiert ist.
Das ist dir vorher nicht so aufgefallen, oder? Wahrscheinlich, weil es nie so eine extreme Situation gegeben hat.
Nein.
Würdest du denn am liebsten wollen, alles rückgängig machen? Oder die Frage würde eher so in die Richtung gehen, wie sieht die Freundschaft auf, wenn das nicht passiert wäre, wenn du dort quasi aufs Maul gehockt wärst und eben das nicht gesagt hättest?
Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich, ja, vielleicht hat sich die Freundschaft anders entwickelt. Vielleicht wäre er zu mir gestanden nach wie vor, dass er plötzlich gesagt hat, du, wenn ihr mich einander nicht versteht. Und ja, es war nie mein Ziel gewesen, aber das Ziel auseinanderzubringen. Aber
also nicht Eifersucht oder irgendwie so etwas?
Nein, sondern überhaupt nicht. Ja. Ich habe immer gewusst, ist da an erster Stelle oder an erster Stelle von den Kollegen. So. Dass eine Beziehung wichtig ist, das ist mir völlig klar. Aber ich kann es dir nicht sagen, Barbara.
Also es ist ja irgendwie etwas intensiver als Kollegen, oder, wenn man so viel zusammen macht.
Ja.
Also es ist ja irgendwie...
Ich habe dort realisiert, die Freundschaft ist mir extrem wichtig. Mhm. Und auch wie sich jetzt das Ganze entwickelt hat, ich hoffe, wenn die Beziehung in Bruch geht, dass sie nicht komplett allein dasteht. Also es ist irgendwie eine Angst, die ich habe.
Was würdest du ihm einfach die Hand immer noch bieten, oder? Also wenn es so wäre. Du würdest die Hand...
Und zwar einfach aus einem ganz einfachen Grund. Ich meine, ich habe Emotionen und reingesteckt in die Freundschaft und in die Beziehung, die wir zueinander hatten, wo ich noch einmal das alles von vorne natürlich wieder aufbauen. Mhm. Und nachher nach 4-5 Monaten die gleiche Situation wieder, lernt er wieder jemanden kennen und er wird ich wieder, lässt man mich, also ja, Lakei, es ist ja nicht ein Lakei, aber...
Aber ist das nicht immer so? Also wenn die Liebe halt dann plötzlich spielt. Also ihr habt ja in dem Sinne nicht eine Liebesbeziehung.
Nein.
Eine andere Art von Liebe, oder? Und klar, irgendwo so Freunde und so, die rundherum sind, man muss ja dann schon, also man müsste das halt zusammen besprechen, wie sieht denn die Freundschaft aus, wenn sich der eine oder der andere verlieben tut, oder? Wie wär's denn bei dir, wenn du jetzt irgendjemand Neues kennenlernst? Ich weiss nicht, in welcher Beziehung das du bist, aber würdest du gleich reagieren, dass der beste Freund plötzlich dann halt nicht mehr so viel Zeit hättest für ihn?
Ja klar, also ich denke, man hat immer ein bisschen weniger Zeit, wenn man selber etwas Neues lernt kennen, dass man noch Zeit hat für seine besten Freunde. Mhm. Also so, man muss ihm vielleicht nicht mehr so viel wie dann gerade. Mhm. Aber ich würde sicher, also mir wäre es nach wie vor extrem wichtig. Und eben, wie gesagt, man weiss nie, eine Beziehung kann immer in Bruch gehen. Eine Freundschaft ja scheinbar auch, aber ich glaube, eine Freundschaft, ja, das ist dann gleich irgendwie eben Freunde.
Das ist etwas Tiefes, oder?
Ja, man sagt doch, Freunde hat man fürs Leben.
Ja, also. Genau. Haben wir auch mal gehabt, das Thema Freunde fürs Leben. Genau. Also vielleicht einfach die Schlussfrage. Also bereust du es richtig, dass du es damals so gesagt hast? Halb betrunken. Ja, so klar, ihm, dass du so gesagt hast.
Also ich habe es ja erstens nicht direkt gesagt, sondern eben einfach über das reden. Mhm. Und ich bereue es schon irgendwo durch. Mhm. Weil, vielleicht, eben, ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt hat, die ganze Freundschaft. Vielleicht wärst du genau gleich, das weiß ich nicht. Mhm. Aber in dem Moment, ja, bereue ich es schon. Obwohl ich eigentlich für mich muss sagen, ich habe eigentlich mittlerweile wirklich auch ein abgeschlossen mit dem Ganzen. Irgendwie klar denke ich ab und zu, oder ich denke sogar relativ viel nach wie vor ein. Wie geht es ihm echt, was macht er echt? Und nicht nur mehr irgendwie müssen den Facebook-Status anschauen, sondern vielleicht eben noch ein bisschen mehr. Aber dann muss ich sagen,
also du hast ihn auch gar nie mehr gesehen. Und wenn du ihn jetzt über den Weg laufen würdest, wie wäre das? Was würde?
Da sage ich Joe, wie geht's? Und ja.
Und mehr würde nicht passieren?
Nein, momentan. Also ich habe gar keine Lust. Mhm. Ich habe wirklich gar keine Lust im Moment. Mhm. Weil ich weiss, dass ich ihn dadurch extrem verletzt habe. Aber das ist jetzt auch schon 1,5 Jahre her, wo das passiert ist. Und es hat sich wirklich einfach Ich habe fast ein Jahr lang wirklich einfach gekämpft und versucht, und irgendwie das ganze Grad zu biegen, mit Gespräch suchen, mit, hey, was machst du, vielleicht mal wieder zusammen etwas machen. Mhm.
Und es ist
irgendwann hast du einfach das Gefühl, weißt du was, also, du, also, ja.
Blas mir doch, oder? Also jetzt ist einfach genug.
Also ich habe schon gehört, dass ich ihm fehle, aber...
Du, vielleicht ist ja die Zeit einfach noch nicht reifer, dass er das irgendwo...
Die Zeit hält alle Wunden, glaube
ich. Genau, und vielleicht hat er es jetzt gehört und dann kommst du plötzlich noch das Telefon über. Das weiss man auch nie. Also Christian, danke vielmals.
Merci dir.
Alles Gute. Ciao. Tschüss, gute Nacht. Hilda, das ist Barbara.
Ciao, Barbara.
Sorry, Hilda. Los jetzt einmal, auch an dich die Frage, vielleicht einfach mal ganz kurz, den Moment, wo du drin warst, wo du etwas bereust, dass du etwas gesagt hast oder nicht geschwiegen hast.
Ja, das war gleich. Das war vor über 50 Jahren. Wir waren verlobt. Ich wollte heiraten. Und dann kommt das Päckchen über zum Geburtstag von Eden. Mhm. Ich habe das aufgemacht, oder? Wir waren zusammen, oder schon? Und hat es drinnen geheißen, sie danke für die wundervolle Nacht. Dann habe ich gedacht, wann ist denn auch bei dir gewesen? Also ja, gegen bei mir.
Du hast einfach das Kuvert aufgemacht?
Ja, das Päckchen.
Das Päckchen, aber es war nicht an dich adressiert gewesen.
Nein, an ihn.
An ihn, und du hast einfach gedacht...
Ich habe es aufgemacht, ja. Wegen dem Absender.
Ah, weil die Frau dir schon ein Begriff war, oder wegen was?
Ja, ich habe sie gekannt. Mhm. Und nachher habe ich zuerst gedacht, soll ich es gerade ins Feuer tun? In den Feuerofen rein? Oder soll ich nicht zurechtstellen? Mhm. Dann habe ich es zurechtgestellt. Er hat gesagt, los, entweder die oder ich. Was ist los? Mhm. Dann hat er gesagt, ja, weißt, die hängt mir drum so an. Und eben, er hat schön blaue Augen gehabt, er ist ein Verführer. Mhm. Darum habe ich mich auch auf den ersten Blick hin verliebt.
Hast du dort, wo du dich verliebt hast, in ihn schon ein bisschen mehr gewusst? Nachher, weißt du, so mehr gewusst über ihn? Und
nein,
hat er dir erzählt?
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe im Leben, habe ich mir gesagt.
Was hast du denn gesagt? Und warum vor allem?
Warum? Ja. Er hat seine dreckige Töff vor das Küchenfenster gestellt beim Spital Arlberg. Mhm. Da habe ich gesagt zu ihm, du hast nur den Bub, du stell die dreckige Töff weg, das ist Küche. Vom Spital und nicht irgendein Parkplatz.
Und du hast in der Küche geschafft?
Und ich habe in der Küche geschafft, ja. Mhm. Und dann hat er sich runtergebeugt und hat gesagt, halt doch zu Maul. Und ist weg, oder? Und ich habe dann nachher erst, das war am 8. Januar.
Das weisst du noch genau?
Das weiss ich noch genau.
8. Januar 1900?
53.
Ja. Und nachher?
Und nachher haben wir uns gesehen, am 20. Mai, an der Pfingsten, bin ich mit der Freundin auf den Bielersee gefahren, mit den Eltern, mit dem Velo. Und nachher hat die Freundin gesagt zu mir, du, ich habe noch abgemacht mit meinem Freund, aber ich darf es meinen Eltern nicht sagen. Mhm. Was wollen wir machen? Dann habe ich gesagt, ja, du weißt was, wir wollen im Velo die Luft raus. Ja. Dann muss ich ja laufen mit dir.
Ja.
Und nachher haben wir aber bei mir die Luft rausgelandet und das gesagt, das läuft mit mir. Und nachher sind wir in der Stadt reingekommen. Und er hat gemacht, hat man in dich gewartet. Und dann kommt sein Freund raus. Und im Schlepptau rein.
Der dann nachher rein geworden ist.
Ja, der hier rein geworden ist.
Genau.
Und es hat einfach das gemacht, oder? Mhm. Noch einmal.
Jetzt eben, du hast ja gesagt, er war ein Verführer, er hat dich verführt, hat andere verführt. Das hast du ja nicht gewusst. Du hast das Päckchen gehabt und du hast ihn zur Rede gestellt. Und er hat dir gesagt, ja, die ist mir einfach so angehangen und so. Ja. Wie ist es nachher dort weitergegangen?
Und nachher haben wir ein bisschen geäutelt, respektive er. Aber ich hätte nichts zu sagen, ich hätte dir das zu sagen. Los, hat die Finger vor, das ist jetzt meine. Oder, ja, Finger, nachher habe ich es gedacht, ich hätte sie zu zur Rede stellen. Denn sie war geheiratet, hat vier Kinder gehabt. Ihre Mann ist immer am Mittwoch gegangen jodeln. Mhm. Und am Mittwoch hat meine gesagt, er ging zu den Freunden.
Und ist aber zu ihr? Und ist
abgeschlichen, oder?
Genau. Hat denn das jetzt Konsequenzen gehabt, dass du dort ihm das gesagt hast?
Für mich hat das Konsequenzen gehabt. Ich bin elendig versüchtig geworden.
Also du hast nicht irgendwie gesagt, weißt du was? Jetzt kannst du gehen, ich will mit dir nichts zu tun haben.
Nein. Ich habe gesagt, entweder die oder ich.
Mhm. Und er hat sich aber für
mich entschieden.
Er hat sich für dich entschieden?
Ja. Aha. Oh, das war ja das Schöne, oder?
Mhm.
Und nachher, aber ich bin eifersüchtig geworden.
Weil du immer das Gefühl hast, ja. Er geht jetzt fremd.
Ja. Wenn okay. Er eine angelächelt hat, oder... Wenn wir irgendwo sind gegessen und er in der Serviertochter nachgeschaut hat, dann haben wir gedacht, oh, probiert es wieder.
Mhm.
Es ist ein Teufelskreis.
Du sag, und ist denn etwas daraus geworden, noch so irgendwie mit anderen Frauen oder die Frage anders gestellt, wie lange sind wir zusammen gewesen?
Wir haben am 30. Januar 54 geheiratet.
Mhm.
Und er ist am 11. Januar 6 gestorben.
6 Jahre später, hm?
Ja, also nein, 2006 ist er gestorben.
2006? Ah, ja. Ich habe verstanden, 60.
Wir haben 5 Kinder.
Jawohl.
Auch auf und ab, oder?
Mhm.
Das ist eigentlich noch das Schöne in der Ehe.
Ja, dass es immer wieder mal aufgeht, nachdem es runtergeht.
Es ist immer wieder zufrieden machen.
Also eigentlich war es ja gut, gewesen, dass du ihm gesagt hast, ja. Und er sich für dich entschieden hat. Du bereust es eigentlich nur mehr, dass es du nicht der Liebhaberin von deinem Mann gesagt hast.
Ich hätte dir so sagen, los, entweder hast du Finger von ihm, sonst sag ich deinem Mann.
Ja.
Oder, ja. Es hat vielleicht dort auch Krach gegeben, aber...
Ja.
Nachher ist das einfach so dahingeplänkelt.
Und wenn wir das Gespräch jetzt noch abschliessen wollen, dann nachher möchte ich noch mal schnell die Eifersucht ansprechen. Also die Eifersucht von dir, die ist immer da gewesen. Und ich habe dich eben gefragt, ob du weißt, ob er nebendran noch andere Frauen gehabt hat.
Ja.
Hat er gehabt?
Aber... Es ist nicht mehr das gesehen, wo vorher. Oder die Aufbegehrung von mir, weil ich gewusst habe, er geht nicht von mir weg.
Das hast du gewusst?
Das habe ich gewusst.
Wie kann man das wissen?
Er hat es selber zwischendrin gesagt.
Mhm.
Und ich habe immer gemerkt, wenn er irgendwie ein Ding hatte, dann habe ich ein bisschen mehr aufgepasst.
Hm.
Und nachher habe ich halt die Frauen abgepasst.
Abpasst?
Ja.
Und dann, was hast du ihnen gesagt? Auch geknüffelt,
bis ich die Ursache hatte.
Ja, und dann?
Und dann hat sie so einen wunderbaren Weiberstreik gegeben.
Du hast die
gestreikten noch.
Also noch richtig so ein bisschen Haarreissen und alles Mögliche?
Ja. Wenn möglich noch einen Faust aufzogen.
Von dir?
Ja, von mir, ja.
Leck, du bist aber fast ein bisschen gewalttätig. Müsste ich ein bisschen Schiss haben von dir?
Ich muss, Nein, muss nicht Jesus haben. Ich habe nur mein Eigentum.
Ja gut, aber ein Mann ist ja nicht das Eigentum von einem.
Nein, es ist, ich sage das jetzt nur so.
Ja, ist gut.
Aber oder wenn du Kinder hast, ja, bist du in einer Glocke. Mhm. Nicht nur ein Kind. Auch der Gügel gehört dazu. Mhm.
Du redest mit wunderbaren Worten. Also weißt du, so richtiges Berndeutsch, altes Berndeutsch. In der Zwischenzeit bist du wie alt?
Ich werde 80.
Okay. Und lebst du alleine jetzt?
Jetzt lebe ich alleine.
Und das ist auch gut so?
Mhm. Zufriedenheit. Ich bin nicht mehr so gut auf den Beinen, aber das macht auch nichts. Das geht noch.
Du, dann wünsche ich dir weiterhin 20 gute Jahre.
Ja, wenn ich noch 10 darf.
Also gut, 10, ja, ist gut.
Dann ist es wunderbar, wenn es so geht, wie es jetzt geht.
Gut.
Und ich danke dir vielmals für die Sendung.
Ja, bitte, gern geschehen.
Denn
ihr macht die Sendung, die anruft. Ihr macht die Sendung.
Ich glaube, ich war eine der ersten Sendungen bei dir.
Okay. Da mag ich mich jetzt nicht erinnern. Und wir reden jetzt auch gar nicht über das, was du dort erzählt hast, weil jetzt war irgendwie etwas ganz Spezielles, gewesen, was du uns erzählt hast.
Mal, oder auch.
Alles Gute.
Ich war bei ihm, bis er gestorben ist.
Ja, also begleitet im Tod.
Ja.
Gut, Hilda, alles Gute. Danke, dass du angerufen hast.
Bitte, das ist gern geschehen.
Und alles Gute.
Alles Gute dir auch. Ciao.
Ciao, Hilda. Tschüss. Ciao. Das ist der Martin und das ist Barbara, sorry Martin. Ja, wir müssen jetzt einfach noch richtig drauf drücken.
Ja.
Jetzt habe ich richtig drauf. Du musst noch den Fernsehapparat oder den Dings zurückstellen, das Radio, weil ich höre mich selber reden mit einer Rückkopplung.
Nein, ich habe die Lautsprecher drin, der Fernseher läuft nicht. Warte, ich muss das schnell raus tun.
Ja, sehr gut. Ups. Und jetzt? Ist er ganz schnell verschwunden, aber er kommt wahrscheinlich wieder. Und dann machen wir in der Zwischenzeit mit Monique. Das ist Barbara. Sorry, Monique.
Ja, hallo Barbara. Das ist Monique, ja. Also ich bereue es, dass ich eine Anzeige gemacht habe.
Eine Anzeige?
Ja.
Und zwar müsstest du jetzt schnell sagen, so der Fall, was passiert ist.
Ja, also an meinem Sohn ist ein sexueller Übergriff, also an meinem Sohn hat ein sexueller Übergriff stattgefunden in einem Wohnheim, wo er neu eingezogen ist. Mhm. Und ich überlege mir jetzt die ganze Zeit, hätte ich nicht sollen eine Anzeige machen, sondern ihn einfach stationär umleiten lassen, irgendwie sagen, ja, mir passen die Leute nicht, obwohl es mir ja passt, eigentlich schust, oder? Mhm. Aber einfach nicht den Täter nennen und gar nichts und nur versetzen lassen.
Das hast du das Gefühl, hättest du sollen machen, ja, anstatt eine Anzeige. Aber ja, du hast dich für die Anzeige entschieden.
Ja. Wie Ärzte haben mir in dem Spital, wo ich sofort gehandelt habe, mhm, ich habe Blutspuren bei ihm entdeckt, die sonst gar nie gewesen sind, also noch nie, auch wenn er auswärts geschlafen hat, mhm, in der Schule oder irgendwo oder bei meinen Eltern. Und das hat ihm wehgetan und am nächsten Tag auch noch am After. Und dann habe ich natürlich sofort ins Spital. Und auch ja, durch den Bekannteskreis, wo Ärzte sind, haben mir sofort gesagt, ja, mach das, geh dort auf. Mhm. Und dann auch das ganze Drama, 6 Stunden, haben wir dort oben bleiben. Zuerst bin ich ganz stur geblieben, die haben mich nicht rausgebracht, hat gesagt, ich brauche Beweismaterial. Ich hätte aber zuerst sollen eine Anzeige machen und dann zur Rechtsmedizin. Und das habe ich nicht wollen. Ich habe gesagt, ich will zuerst Beweismaterial haben und dann mache ich eine Anzeige. Mhm. Und dann hat es eben ganz wenige Beweismaterial gehabt. Wir haben dann einen offenen After gefunden und frische Wunden. Und dass es eben dort muss passiert sein. Und jetzt ist einfach ein Rattenschwanz entstanden. Jetzt muss ich, es heisst immer, bleibe ruhig zu Hause, entspanne dich, und das ist noch in meinen Ferien. Und jetzt muss ich meinen Sohn noch voll betreuen. Mhm. Ich betreue ihn schon 7 Tage mhm. in der Woche.
Also das hat geheissen, du hast ihn müssen aus dem Heim rausnehmen müssen,
ja.
Also als erstes?
Ja,
oder?
Genau.
Kannst du noch schnell sagen, was hat er denn für eine Behinderung?
Er hat Chorea Huntington.
Was ist das?
Das ist eine Erbkrankheit, das ist ein schicksalhafte Familiendrama. Also der Vater ist vor 1,5 Jahren gestorben, mhm. mein Mann.
Ja.
Und er hat das geerbt. Von diesen 2 Kindern, die ich habe, ist er der, der das geerbt hat von seinem Vater.
Und was macht das mit einem Kind, die Krankheit?
Das zieht alle Nervenmuskeln zusammen. Es kann immer weniger reden. Es verliert nachher dann später mal das Gedächtnis. Also das Gedächtnis, das ist noch ein bisschen... Also er kennt die Leute immer noch, aber er kann sich nicht mehr ausdrücken. Und am Schluss ist er... Also er läuft immer schlechter und ganz am Schluss ist er als Bett gefesselt.
Ja. Und dann hast du dich entschieden, im Prinzip, also ich gebe jetzt in ein Heim, weil die Pflege, die ist so aufwendig, mm-hmm, oder?
Genau, die Pflege ist sehr aufwendig, oder? Und ich mache sie zwar gut, aber man ist dann auch mal am Ende und er ist eben volljährig geworden und anhand von dem Pubertätsalter habe ich auch gesagt, ja, das ist so eine Mutter-Sohn-Geschichte, oder? Wir gehen den ganz natürlich ab.
Ja.
Und ich habe mich dann sehr schwer da auch mit dem Lösen, oder? Und habe ihn immer gut zugeredet und er war auch gerne dort.
Mhm.
Und dann passiert das.
Und hast es du entdeckt oder hat er es noch selber
artikulieren können sagen? Und ist dann nervlich zusammengebrochen. Aber erst 3 Tage später, er hat auch in der Schule etwas können mitteilen und wir sind dann natürlich auf mich zugekommen, was das gehört haben, vernommen haben. Zuerst hat es geheißen, ich muss ruhig sein, schweigen, ich darf es nicht verbreiten. Und nachher habe ich gedacht, ja nein, die Schule muss das auch wissen, die arbeiten mit ihm zusammen, falls er einen epileptischen Anfall hat. Das kann eben auch vorkommen bei der Chorea Huntington. Oder sonst irgendwie, oder eine andere Funktion. Er kann auch fast nicht mehr schlafen, seit das passiert
ist. Ja,
und die müssen Bescheid wissen.
Und wie ist jetzt der Rattenschwanz? Also du sagst ja, ich bereue es eigentlich, dass ich die Anzeige gemacht habe. Was ist denn passiert, also dass du das bereust?
Also es ist ja so, eben, ich soll immer ruhig zu Hause sein und dann kommen natürlich Telefone an mich an. Wir haben dann abgemacht, dass wir mit dem Wohnheim zusammensitzen und immer informiert werden über jeden Akt, der stattfindet und dann wieder über den vielleicht Eintritt irgendwo in ein anderes Abteil für meinen Sohn und das ist jetzt alles noch in der Luft. Und dann hört man eben wieder so Sachen, man wird vernommen von der Polizei und die Polizei tut mich sehr seriös. Jetzt habe ich aber noch irgendwie komisch mitbekommen, mit dem Staatsanwalt ist auch irgendetwas, wo ein bisschen, also ja, es ist einfach, man weiss dann nie, oh, schaffen die seriös oder es passiert da noch ein Fehler und jetzt ist eben sehr wahrscheinlich noch ein Fehler passiert, wie im Arztzeugnis ist noch etwas nicht ganz klar geschrieben worden. Dass zum Beispiel steht, da kann ich dir ein Beispiel nennen, eine Fremdeneinwirkung. Und dann kann der Staatsanwalt eben sagen, ja, der ist einfach auf den Boden, das hat er mir heute einfach telefonisch gesagt, ja, auf den Boden gefallen, auf den Stecken oder so. Also ist ja Unsinn, oder? Mhm. Und damals hat mir eben der Arzt in der chirurgischen Abteilung gesagt, zur Untersuchung, die Diagnose war, ja, durch mehrere Reibungen hat es stattgefunden. Und das steht jetzt eben nicht auf dem Arztzeugnis. Und so kann ich eben nicht in Ruhe zu Hause hocken. Dann muss ich eben selber Polizistin spielen oder Detektivin. Ich komme Hilfe über, aber sehr schwierig.
Aber wie weit bist du denn jetzt? Also irgendwo, du bist im Spital gewesen, du hast ein Papier, wo nicht alles drinsteht,
genau.
Bei der Polizei bist du gewesen,
genau.
Und jetzt sagt man einfach, ja, jetzt schauen wir einmal, wie es weitergeht.
Und es ist jetzt noch nicht ganz draussen, also alles, oder? Ist noch nicht, also der Fall ist noch nicht abgeschlossen, aber so, wie ich heute telefoniert habe mit dem Staatsanwalt, sieht es so nicht nach einer Strafanzeige aus, leider, sondern ja, er könnte eben einfach auf den Stecker gefallen sein.
Hast du irgendwie, es gibt ja sicher überall, gibt es ja so Stellen, wo man sich anwenden kann, Opferhilfestellen und so. Und, hast du dort schon versucht?
Ich habe einen ganz guten Bruder, Gott sei Dank, der wird noch der Beistand sein von meinem Sohn. Wir haben auch viel Trübel mit der IV gehabt, da ist ja auch, selbst der Vormundschaftsbehörde hat mir mitgeteilt, ja kein Wunder, ist bei Ihnen, bei uns ist es auch so mit dieser IV, das läuft im Moment gar nicht gut in der Schweiz. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Also da müssen wir jetzt einen Beistand mal haben, weil ich kann nicht mehr alles allein pflegen. Und also mein Bruder ist also super gut. Also er kann gut schreiben, er hat also ein Studium gemacht. Mhm. Also er kommt recht gut raus mit mir zusammen. Ich bin intelligent und er ist ein bisschen...
Er ist der, der dann das macht.
Ja, ganz
und
genau.
Vielleicht auch noch die Frage und der Sohn. Du hast ja gesagt, dem geht es nicht gut. Hat denn der Hilfe?
Der kommt nachher auch Hilfe
über. Aber jetzt?
Also jetzt eben. Dann haben sie mir versprochen nachher, es ist auch so eine behinderte Organisation, mit denen sind wir zusammen schon länger eben, dass ich noch dann Adressen bekomme. Mhm. Das sind psychiatrische Ärzte, die speziell für Behinderte ausgebildet sind. Mhm. Und da warte ich jetzt noch auf die Adresse.
Weißt du was, jetzt machen wir es so, dass wir da jetzt nicht müssen über ja. Adressen reden.
Ja.
Die Redaktion tut dir nachher schnell zurück. Ich will, dass du hinten dran noch weiterredest mit unserer psychologischen Beratung und bekommst dort sicher weitere Tipps.
Mhm, danke.
Machen wir das so?
Ja, wunderbar.
Also Monique, ich wünsche dir alles Gute in dem Kampf, den du da
austreibst. Ja,
alles
gibt viel Kraft. Ja, das
gell?
Auch. Danke.
Okay, mach's gut.
Merci, du
ciao,
auch.
Monique.
Ciao, Barbara.
Tschüss.
Merci.
Martin, jetzt bist du da wieder, gell?
Ja, jetzt bin ich jetzt da. Gehört. Hörst du mich besser, gell?
Jetzt höre ich besser. Was hast du denn eigentlich gemacht? Hast du das Telefon einfach aufgehängt?
Nein, ich hatte da den Lautsprecher drin und wollte das rausnehmen. Da habe ich, glaube
ich, gerade
alles ausgeschaltet.
Ja, ist gut. Also, was ist es bei dir, wo du würdest sagen, dort hätte ich besser geschwiegen?
Ja, also ich habe eine schlimme Geschichte hinter mir. Also schlimm, ja. Bei früher Zeitli hatte ich das Gefühl, ich habe dort dazumal die Autoprüfung am ersten Mal nicht bestanden. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, das Auto läuft mit Benzin, nicht mit Autoprüfung. Oder? Und dann haben sie mich halt das zwei, drei Mal nacheinander rausgenommen.
Ja.
Und ja, da bin ich dazumal... Damals hat es noch geheissen, Arbeitserziehungsanstalt bin ich dann gekommen. Hm. Und ja, relativ lang dort gewesen.
Von welchem Alter an?
Das war mit 19.
19, also quasi weg von den Eltern?
Ja,
genau. Weg von den Eltern. Und wie lange bist du?
2,5 Jahre.
Ja.
Und dann ist halt... Es ist halt nicht so ein gutes Zeugnis, wenn man so an einem Ort war, oder? Und ich hatte zwar eine Lehre alles, eine abgeschlossene Lehre. Und dann nachher hat es immer geheißen, ja, wenn du einen Job suchst, von Anfang an ehrlich sein, was es war, Zeug und Sachen, oder? Und da habe ich einen guten Job gefunden. Alles, ja, Vorstellungsgespräch, alles tiptop geklappt. Und dann habe ich am Anfang habe ich nicht gesagt, ja, dass was dort war, oder? Und dann nachher habe ich dann mal mit dem Chef geredet. Den ersten Monat später und habe das erzählt.
Also wo du so das Gefühl gehabt hast, jetzt läuft es einigermaßen gut, jetzt kann ihm das auch erzählen.
Ja, ganz genau.
Ja.
Und ich war dort auch sehr zufrieden mit mir. Und mir hat es eigentlich auch sehr gut gefallen. Und dann hat er so ganz klar, ganz knallhart gesagt, ja, mit dem können wir nicht leben. Und ja.
Und was denn? Also mit was kann er nicht leben? Also er ist irgendwie, also könnte man es dann nicht ausprobieren? Könnte man dann nicht sagen, komm, wir machen eine Probezeit?
Ja, er war dort ziemlich konservativ. Und ja, Probezeit hatte ich ja, oder? Und nein, ist eigentlich nicht mehr zu reden mit ihm. Auch hinein habe ich müssen sagen, ja, hat man es gescheiter nicht gesagt. Oder?
Ja. Im Nachhinein ist man dann gescheiter. Also die Konsequenz war, also was hat denn das geheißen?
Ja, Job verloren, oder?
Ja.
Ja, die Kündigung bekommen. Innerhalb von einer Woche, weil ich noch in der Probezeit drin war.
Und was ist nachher mit dir passiert, aufgrund von dem?
Ja, gut, ich hatte natürlich relativ schnell wieder einen anderen Job gehabt, weil mir hat es eigentlich vorher besser gefallen und ja.
Und wie hast du es am zweiten Job dann gelöst? Also hast du dann dort gefunden, ja, also jetzt sage ich das gehört
nein,
zu meiner Lebensgeschichte.
Nein,
jetzt sagst du das nicht mehr?
Nein.
Wie ist denn das, wenn man so etwas ausblendet aus dem Leben?
Ja, das ist noch schwierig, weil...
Es gehört ja zu deiner Geschichte.
Ja, es gehört zu meiner Geschichte, aber es ist jetzt mit 10 Jahren her und... Ja, und dort, wo ich jetzt arbeite, bin ich 10 Jahre dort und... Gut, ja, ich einfach... Ja... Ja, also ich habe das Gefühl, es ist nicht so eine uhure schlimme Sache. Es hat noch Mengen Vergangenheit hinter sich und ich habe mich jetzt in dieser Stelle bewährt. Und gut, in dieser Stelle, wo ich jetzt bin, die ist ziemlich, also da bist du als Arbeiter relativ anonym. Also ja. Du musst einfach deinen Job ja. machen und ja. Ja, solange du funktionierst und so, interessiert es die anderen nicht so extrem und auch die oberen Etagen nicht. Und, ja.
Was würdest du jetzt mit dieser Erfahrung, die du machst oder gemacht hast vor 10, 12 Jahren, was würdest du jetzt irgendwie anderen raten, die einen ähnlichen Lebenslauf haben wie du? Ein Dolken im Rheinheft.
Ja, Dolken im Rheinheft, ja genau. Also ich würde ganz klar raten, entweder, also ehrlich sein ist ja schon gut, aber ich denke, solange du nicht gefragt wirst, genau auf diesen Punkt, also ich weiss nicht, aber manchmal ist es einfach, wenn man mal etwas verschwiegt, gar nicht so schlimm, weil ja, wenn es nicht extrem schlimm ist, also ja, ich weiss nicht, es hat wirklich noch Mengen, wie Mengen ist besoffen Auto gefahren und hat das Billett mal weg gehabt oder hat sonst mal ein Eis gemacht. Hat er mal im Ausgang mal ein Eich gemacht, oder? Ja.
Also wir haben jetzt von der beruflichen Seite geredet und wie ist es dann in deinem Privatleben? Also wenn du jetzt jemanden kennenlernst oder mit jemandem zusammen bist, erzählst du den Ausschnitt aus deinem Leben?
Ja, zum Beispiel meiner Lebenspartnerin habe ich das von Anfang an gesagt. Wir sind auch schon lange zusammen.
Und eben, und die hat irgendwie einfach gestaunet oder was weiß ich und gesagt, ja, ja gut, das gehört dazu.
Ja, also sie hat von Anfang an geschätzt, dass ich es ihr von Anfang an gesagt habe. Und ja, und ich finde einfach, also was ich einfach gemerkt habe, dass, ja, was im Privaten, wenn du einen guten Kumpel hast oder eine gute Freundin oder wie auch immer, dass man so etwas eher kann verziehen kann als im Berufsleben.
Ja.
Also, das ist meine Erfahrung.
Also man kann Sachen, muss man erzählen, soll man erzählen und andere Sachen muss man nicht unbedingt sagen, man fährt besser damit.
Ja.
Oder? Also, so können wir es eigentlich.
Erlebt, ja.
Genau, könnte man stahlen. Martin, danke vielmals, dir eine gute Nacht.
Ja, danke gleichfalls.
Und alles Gute und allen anderen auch. Herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt heute. Vielleicht zum Abschluss noch ein Mail. Ich hätte meiner besten Freundin nicht sagen sollen, dass ich ihren Freund nicht für den richtigen Mann für sie halte. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie in der Beziehung immer unglücklicher wurde und von Monat zu Monat mehr verkümmerte. Also die Freundschaft ist nachher auch auseinandergegangen zwischen diesen zwei. Alles Gute, wir sehen uns am nächsten Dienstag und kommen gut in die Woche. Tschüss zusammen.
Nachtwach. Nachtwach-Podcast von DRS3 und SF1.